Die Kinder, die müssen jetzt alle aufstehen. Stopp, ich habe doch noch gar nicht gesagt, dass ihr losgehen sollt. Aber ihr dürft gehen zur Kinderstunde. Wir sind noch im Jakobusbrief, wir sind ja noch nicht sehr weit fortgeschritten. Es geht um Anfechtung in der letzten Predigt, im Glaubensleben, in der Nachfolge Jesu Christi. Und da sind wir alle dem ausgesetzt, unvermeidlich. Diese Anfechtungen kommen sowohl von außen, zum Beispiel durch Verfolgung oder Diskriminierung, Berufsverbot, Gewalt, aber auch durch innen, vor allem durch unsere persönlichen Begierden. Wir haben eben schon so ein Beispiel gehört, ich liebe dich oder besser gesagt, ich liebe mich und ich brauche dich dafür. Und manche andere Sachen brauchen wir auch dazu, denken wir. Und dann stellen wir fest, wenn wir sie bekommen haben, machen sie uns zwar kurzfristig glücklich, aber eben nicht auf lange Zeit. Die Anfechtung lässt der Herr zwar zu, aber er ist nie der Verursacher. Und Ziel der Anfechtungen ist, dass der Glaube bewährt wird und wir zur Vollkommenheit geführt werden. So können wir es in Jakobus 1,4 lesen. Und zu dieser Vollkommenheit zählt unter anderem die Erkenntnis, dass Gott es ist, der uns die guten Gaben, jedes vollkommene Geschenk zukommen lässt. So auch das Bestehen in den Anfechtungen und den Sieg über Sünde. Es kommt nicht durch unsere Kraft. Es ist die Gabe Gottes, die wir gerne bekommen von ihm und die wir gerne annehmen sollten. Jakobus schreibt in den Versen 1, 16 bis 18, das hatte ich letztes Mal schon gepredigt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Durch Gottes Wort der Wahrheit haben wir neues Leben bekommen. Wir sind geheiligt, für ihn abgesondert. Und eine Stellung als Erstlinge über die restliche Schöpfung haben wir erworben. Nicht durch unsere Taten, sondern wir haben sie bekommen. Aber anstatt jetzt Lobeshymnen auf das heilbringende Wort zu schreiben, lesen wir Folgendes bei Jakobus. Die Verse 19 bis 21 möchte ich uns lesen. Jakobus, Kapitel 1, 19 bis 21. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Lasst uns noch mal gemeinsam beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Großer, allmächtiger Gott, hilf uns, dass wir genauso handeln. Du hast uns eine Methode gegeben, wie wir leben sollen, wie wir in deinem Wort wachsen dürfen und wie wir unseren Zorn in Grenzen halten. Ja, denn des Menschen Zorn ist nicht gerecht. Hilf uns, dass wir aber gerecht handeln, in Liebe, unserem Nächsten gegenüber und im Gehorsam dir gegenüber. Lob, Dank und Anbetung sei dir gebracht. Amen. In diesen Versen legt uns Jakobus Verhaltensregeln vor. Und das sind nicht Verhaltensregeln, die Jakobus ausgesonnen hat, sondern die von Gott kommen. Denn es ist das inspirierte Wort. Und diese Verhaltensregeln sollen unser Handeln prägen, sondern eine Leitlinie sein und mehr noch. Ein Ruf zur Tat im Neuen Testament scheint immer so ein bisschen merkwürdig zu sein. Und wir erinnern uns an Luthers abwertendes Urteil. Der Jakobusbrief sei eine rechte, strohene Epistel, weil sie keine evangelische Artansicht habe. Sie treibe Gottes Gesetz hart. Und von daher könnte man zu der Meinung kommen, der Jakobusbrief sei gesetzlich. Aber wir sollten demgegenüber zweierlei bedenken. Zum einen, Jesus selbst legt auf das Tun ein entscheidendes Gewicht. Er schreibt in wir lesen in Matthäus 7,21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, nicht nur von dem Willen des Vaters hört, sondern tun, das ist eine Tat. So nennt man das. Und nach dem gesamten Neuen Testament erfolgt das Gericht nach den Werken, das heißt nach der Praxis des Christenseins. Das heißt nicht, dass wir verloren gehen, aber dennoch bekommen wir einen Lohn, einen entsprechenden Lohn. Johannes Kapitel 5, Vers 29 möchte ich uns dazu lesen. Kapitel 5, Vers 29. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Nirgendwo also ist im Evangelium eine Anleitung zur Faulheit, die durch die Gnade gerechtfertigt wird, gerufen. Der Ruf zur Tat in Jakobus 19 und darüber hinaus 1 bis 19 bis 27 kommt ebenso von Gott wie das übrige Neue Testament und auch das Alte Testament. Und von daher können wir Bengel, einem Übersetzer der Bibel, recht geben, wenn er schreibt, der ganze Jakobusbrief fließt aus jenem christlichen Geist. In der heutigen Textstelle lesen wir von einer Grundeinstellung, die wir beherzigen sollen. Schnell zum Hören und langsam zum Reden. Das ist mein erster Punkt. Daraus folgt langsam zum Zorn. Das ist der nächste Punkt. Und als letzten Punkt, ablegen von bösen Taten, vom restlichen Schmutz und aufnehmen das wahre Wort Gottes. Schnell zum Hören. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden. Das klingt erst einmal wie eine allgemeine Lebensregel, weil man dann langsam zum Zorn wird. Das ist auch ein guter Rat, der auf jeden passt. Jakobus schreibt den Brief zwar an Gläubige und Ungläubige, also gläubig am Herrn und ungläubige Israeliten, ungläubig an den Herrn. Und doch nennt er eine Regel, die jeder Mensch, auch Heiden, beherzigen sollten. Sei jeder Mensch schnell zum Hören. Jakobus verbreitet hier aber keine allgemeine Lebensweisheit, auch wenn er alle Menschen anspricht. Er will Christen helfen, ihren Glauben ganzheitlich zu praktizieren. Das heißt Theorie und Praxis. Wenn wir in Bedrängnis geraten oder provoziert werden, da schlägt unsere alte Natur immer den umgekehrten Weg ein. Dann sind wir langsam zum Hören und schnell zum Reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spreche aus eigener Erfahrung und auch Erfahrungen, die mir widerfahren sind. Und dann hört man weder auf Freund und schon gar nicht auf den Feind. Warum ist das so? Das, was wir durchmachen müssen, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Anfechtungen im Glaubensleben, das kann uns stark beschäftigen und das beschäftigt uns auch stark. Oft können wir an gar nichts anderes mehr denken und wir reden vielleicht auch über nichts anderes mehr. Wir hören dann weniger auf das, was die Menschen zu uns sagen, weil wir so auf uns fixiert sind. Unser eigenes Erleben, unsere persönliche Wahrnehmung überdeckt alles. Viele Christen haben auch es heute noch nötig, sei schnell zum Hören. Und diese Mahnung gilt besonders im Blick auf das Hören, dass wir Gottes Wort schuldig sind. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich denke, viele kennen dieses Sprichwort. Wird meistens den Kindern gesagt, bevor sie dann einen Klaps auf den Po kriegen. Aber aus dem Hören folgt Gehorchen. Und wie viel mehr sollten wir auf Gottes Wort hören. Und dabei ist Hören hier mit Lesen gleichzusetzen. Der Herr spricht eben auf vielfältige Weise zu uns. Zum einen durch sein Wort, indem wir es intensiv lesen, es studieren, nicht einfach mal, ja, ich habe gelesen, aber gar nicht verinnerlicht. Zum anderen hören wir sein Wort in der Predigt und auch in den Liedern. Aber diese müssen sich natürlich auch an Gottes Wort messen lassen. Sie müssen auf Gottes Wort basieren und an Gottes Wort geprüft werden. Und zum Dritten spricht der Herr auch durch unsere Lebensumstände zu uns. Ein Bruder, den ich kenne, dachte, sein Glaubensleben wäre in Ordnung. Hatte einen guten Job, war gesund, Familie lief auch so halbwegs alles, so dass man keine Klagen hörte. Und so bis zu dem Tag, wo er krank wurde. Eine Krankheit, die die Ärzte nicht erklären konnten. Für ihn war das eine Warnung des Herrn. Er hat mitbekommen, dass er auf dem falschen Weg war. Er war Laodicea. Und er hat Buße getan. Er hat den Wink verstanden und hat sich Gott zugewendet, hat das Hören zum Gehorchen werden lassen. Dank dem Herrn. Der zweite Teil von diesem ersten Punkt ist, sei langsam zum Reden. Und das ist auch wieder unserer Natur. Sie will lieber reden als hören. Wir hören nur mit einem halben Ohr zu, sind also unkonzentriert, reden, bevor wir alle Umstände kennen oder wie ich, bevor ich alles gehört habe, bis der andere zu Ende geredet hat. Und wir nehmen uns nicht die Zeit, dies auch zu überdenken. Und doch müssen wir bedenken, was wir in Sprüche zum Beispiel lesen, 29,20. Siehst du einen Mann, der über alte Worte spricht, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Oder Prediger 5,1-2. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz kommt von vielem Reden. Und wenn wir jemanden erleben, der zuhört, der sich dann auch eine Pause gönnt, um das Gehörte zu überdenken und dann redet, ist das nicht viel erbaulicher für uns? Auch da durfte ich ein Beispiel erleben. Es war in der alten Gemeinde, da wurden die Täuflinge vorgestellt und sie sollten Fragen beantworten. Einer, der kriegte die Fragen zu hören und der Wuff kam gleich die Antwort. Wie auswendig gelernt. Dann kam der Nächste, dem wurden die Fragen gestellt und dann gab es erstmal eine Pause. Die ersten Male dachte ich, hat er das nicht verstanden, ist er ein bisschen schwerhörig. Nein, er hat sich wirklich Gedanken in diesem Moment gemacht über die Frage, die ihm gestellt wurde. Was glaubt ihr, welches Zeugnis hat mich wohl mehr beeindruckt? Ich weiß nicht, wie es den anderen Brüdern und Schwestern ging, ich habe sie nicht gefragt. Das von dem Zweiten. Weil ich gedacht habe, Mensch, der redet auf keinen Fall nach dem Mund, was die anderen hören wollen. Was in dieser Situation angebracht ist, was wir schnell können. Wenn Jakobus, Petrus oder auch Paulus oder all die vielen anderen, die in den Synagogen das Wort predigten und über Jesus sprachen, dann gab es oft großen Lärm. Und es gab Streit. Und das Für und Wider über das Wort, was sie hörten, dass Jesus der Erlöser ist, darüber entbrannte Streit. Und es war so laut, dass bald über das ganze Gerede Gottes Wort ungehört blieb. Und in derselben Gefahr stehen auch christliche Gemeinden. Jeder sagt seine Meinung, verficht seine Überzeugung und gibt seinen Rat. Und damit wird zugedeckt, was das göttliche Wort uns sagt, und Gottes Wille verlangt. Mit anderen Worten, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Mit den vielen Worten entsteht aber auch zugleich Zorn. Wir sollen aber langsam zum Zorn sein. Punkt 2. Was ist Zorn? Und da möchte ich uns aus Fritz Rienekers Lexikon zur Bibel zitieren, weil ich das nicht besser formulieren kann. Zorn ist immer ein notwendiger Bestandteil der Liebe, weil Liebe das Gegenüber ernst nimmt, sich mit ihm verbunden fühlt und ein Bruch der Liebe auch Zorn hervorruft. Zorn ist in dieser Hinsicht nicht als Gegenteil von Liebe, sondern als deren notwendige Folge zu sehen. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum Gott zornig ist. Wir haben sein Liebesangebot abgelehnt. Wir haben uns gegen ihn aufgelehnt, weil wir sein wollten wie er und auf seinem Thron sitzen wollten. Wir wollen unser Leben selbst bestimmen und nicht von jemand anderes bestimmen lassen. Und schon gar nicht von Gott bestimmen lassen. Und das war auch Thema der letzten Predigten von Andreas. Und da wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, ist uns neben der Liebe aber auch der Zorn zu eigen. Selbst der Herr Jesus war zornig. Der Grund konnte Wichtigtuerei seiner Jünger sein. Wer ist der Erste? Wer sitzt direkt neben dir? Oder auch die Herzlosigkeit der religiösen Führer. Du kannst am Sabbat nicht heilen. Jesus reinigte den Tempel, weil dieser mehr einer Räuberhöhle glich als einem Bethaus. Und bei diesen Gelegenheiten war Jesus zu Recht zornig. Sein Zorn war angemessen. Und wir wissen auch, dass er nicht aus dem Affekt handelte. All diese Situationen waren hinderlich für die Gläubigen, weil ihnen die Nähe zum Vater im Himmel und eben dem Sohn auf Erden verwehrt oder zumindest aber erschwert wurde. Wer kann schon beten, wenn drumherum lautes Wuseln und Getose rum ist wie auf einem Basar? Hast du solchen Zorn? Einen Zorn, der darauf ausgerichtet ist, die Sünde anzusprechen, die dem Bau des Reiches Gottes, weil die Sünde dem Bau des Reiches Gottes entgegensteht oder weil Gott verlästert wird? Wenn du hierzu Ja sagen kannst, dann ist dein Zorn schon sehr nahe an Gottes Zorn. Kannst du aber auch von dir behaupten, dass du langsam zum Zorn bist? Dass du barmherzig und gnädig bist und von großer Gnade und Treue? Dass du einsichtig bist und es dir eine Ehre ist, Vergehungen zu übersehen, wie wir in Sprüche 19,11 lesen? Wenn du hier nur einmal Nein sagen musst, dann ist dein Zorn nicht göttlich. Er ist menschlich. Unser Zorn ist wie unsere Liebe eben nicht rein, so wie Gottes Liebe und Zorn rein sind. Gott liebt bedingungslos. Du musst nicht erst eine Stellung erreichen, viele gute oder wenig gute Taten tun, dass er sagt, okay, ich versuch's mal mit dir. Sondern du darfst zu ihm kommen, so wie du bist. Und Gott ist gerechterweise zornig. Unser Zorn ist durch die Sünde ebenso wie die Liebe verzerrt und auch an unsere Begierden geknüpft. Wie gesagt, Andreas hat es gesprochen, wir haben uns aber nicht abgesprochen. Aber es passt. Unsere Motive sind Ursache für unseren Zorn. Unsere Motive. Weil dein Kind krank ist, wirst du nicht gleich zornig, weil du vielleicht sowieso zu Hause bist. Und dann ist sich um das Kind kümmern keine große Sache. Kein Zorn. Alles okay. Vielleicht freust du dich sogar, dass das Kind ein bisschen krank ist, weil du dann die Schwiegermutter nicht zum Bahnhof fahren musst. Das kann ja auch der Taxifahrer machen, der kriegt ja Geld dafür. Aber du wirst zornig, weil du die lang geplante Radtour mit deinen Kumpels, für die du extra Urlaub genommen hast, wegen einer blöden Kleinigkeit, verstauchter Zeh, hin zum Arzt, nicht ausführen kannst. Ist dein Zorn gerecht? Dein Zorn hat aber Folgen. Vielleicht behandle ich mein Kind nicht so fürsorglich, gebe ihm vielleicht sogar die Schuld daran, dass ich jetzt meine Vorhaben nicht ausführen kann. Oder ich gebe Gott die Schuld, dass er mein Kind ausgerechnet jetzt hat krank werden lassen, anstatt mich, wenn ich wieder zurück bin vom Urlaub, es krank werden zu lassen. Oder ich bin auf mich zornig, weil ich solche Gedanken habe. Oder alles drei. Und das schlägt mir dann auch noch auf den Magen. Ich werde auch noch krank. Super. Wir sind in Situationen wie diese zu oft auf uns selbst fixiert. Und dann vergessen wir, wer alles in der Hand hält. Und das ist der Herr. Bei ihm passieren keine Pannen. Oh Mann, Stefan, deinen Urlaub habe ich ganz vergessen. Ah, tut mir leid. Nee, mir passiert das schon mal, dass ich meinen Urlaub vergesse. Doch wir wissen nicht, welche Auswirkungen Gottes Handeln mit uns hat. Und ich weiß auch nicht, ob mein Zorn richtig ist oder falsch, weil ich eben die Zukunft nicht kenne, weil ich die ganze Vorgeschichte nicht kenne. Gott verfolgt ein Ziel mit mir, wenn ich mich jetzt um mein Kind kümmere, anstatt die Radtour zu machen. Das Ziel ist, mich und auch alle anderen, denen Ähnliches passiert, die an ihn glauben, in das Bild seines Sohnes Jesus Christus zu verwandeln. Nun habe ich die Möglichkeit, das größte Gebot zu üben. Kennt ihr das? Wer kennt es? Hand hoch. Christian, sag mal, sitzt gerade so passend. Gott zu lieben und sein Gewissen. Ja, genau. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und ist das Ergebnis zufriedenstellend? Kannst du sagen, ja, mache ich, jederzeit? Mir muss die Situation ja nicht gefallen, in die ich komme, in die Gott mich stellt. Aber der Umgang damit, der sollte Gott gefallen. Dass ich es in Freudigkeit, in der Liebe zu Gott tue. Und dass ich mich darüber freue, dass Gott etwas Besseres aus mir machen will. Dass er mich als Werkzeug gebrauchen kann, zu seiner Verherrlichung. Das sollte Anlass sein zur Freude. Freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallt. Oder der Herr zeigt mir auf, dass ihr eben noch erheblich Nachholbedarf besteht. Dass es mit meiner Nächstenliebe, was dem ersten Gebot gleich ist, noch viel Luft nach oben gibt und auch zu der Liebe Gottes. Dass es in der Geduld und in der Freundlichkeit noch viel Übungspotenzial gibt. Über die Folgen unseres zornigen Verhaltens haben wir eben keine vollständige Kontrolle und auch kein Wissen. Und darum hat Jakobus recht mit der Aussage in Vers 20, dass denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ich kann nur gerecht handeln, wenn ich alle Umstände kenne. Und welcher Mensch kann das schon? Nicht mal ein Richter, der alles gehört hat, viele Zeugen gehört hat. Selbst der weiß nicht, was in dem Herzen des Delinquenten vor sich ging. Und dennoch, ein Mensch entspricht nicht der Gerechtigkeit Gottes. Und besonders schwer ist es, seine Zunge und seinen Zorn im Zaum zu halten, wenn man den Eindruck hat, der Zorn sei berechtigt. Wenn man meint, durch seine Empörung der Gerechtigkeit Gottes zu dienen. Es mag sein, dass Zorn auch seine Berechtigung hat. Das wird ja von Jakobus nicht bestritten. Und ich möchte uns etwas zitieren von O. Hansen aus dem Buch Meditation zu Jakobus 1, 17 bis 21. Zorn, Gewalt und Strafe werden heute vom Zeitgeist abgelehnt. Man sieht darin die Ursache allen Leidens und aller Unzufriedenheit. Wenn Zorn, Gewalt und Strafe überwunden sind, dann wird Friede auf Erden sein. Der Irrtum dieser Haltung steckt darin, dass man Ursache und Wirkung verwechselt. Zorn und Gewalt sind nicht die Ursache der Unzufriedenheit und der Friedlosigkeit, sondern die Folge. Deshalb ist die zentrale Frage, wie kommt es zum Frieden und zur Zufriedenheit? Diese Frage aber ist letztlich die Frage nach Gott und seinem Handeln. Und an dieser Stelle möchte ich auf zwei Predigten von Andreas hinweisen, die er mit »Sei richtig zornig« überschrieben hat. Und er bezog sich da auf die Textstelle Epheser 4, 26. »Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn.« Wer diese Predigt hören möchte, sie ist verlinkt in dem, wo alle unsere Predigten verlinkt sind, aber ich kann sie auch gerne nochmal auf die Brüderseite stellen beziehungsweise auf die Gemeindeseite stellen. Denn sie ist schon ein paar Jahre her, die Predigt. Wir sollen langsam zum Zorn sein. Das bedeutet, stille werden vor Gott, dass uns der Zorn nicht mit sich reißt. Zorn darf nicht blind und spontan sein. Er darf nicht zum leitenden Motiv des Handelns werden. Durch eines Menschen Zorn kann Gottes Gerechtigkeit nicht bewirkt werden. Es geht ja nicht darum, dass die Gerechtigkeit des Menschen durchgesetzt wird, sondern dass Gottes Gerechtigkeit geschieht. Gerechtigkeit muss allein Gottes Gerechtigkeit sein. Sonst kann es nicht Gerechtigkeit sein. Und deshalb steht der Zorn letztlich auch nur Gott zu. Doch wie kann dieses falsche Reden, dieses Unruhestiften überwunden werden? Jakobus nimmt ein Bild auf, das uns im Neuen Testament immer wieder begegnet. Ablegen und aufnehmen. Den Punkt 3. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Vers 21. So wie der Zorn abzulegen ist, was wir in Kolosser 3,8 lesen, so sollen die Glieder der Gemeinde und natürlich somit jeder, jede Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeiten ablegen, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Ähnlich äußert sich auch Petrus in 1. Petrus 2,1 und Paulus wiederholt es nochmal in Epheser 4,22. Das Bild vom Ablegen der Kleidung will sagen, der Schmutz und die Bosheit haben sich wie ein Kleid um uns gelegt. Und so, dass unser Erscheinungsbild völlig davon bestimmt wird. Ich stehe hier im Anzug. Ihr hättet einen anderen Eindruck, wenn ich hier jetzt mit kurzer Hose und, weiß nicht, irgend so ein Top stände. Dann würdet ihr mehr auf mich achten als auf das Wort hüsten und denken, was, wie steht er da? Aber wir können unsere Kleider ablegen. Wir sind nicht Bosheit und Zorn, denn sie gehören nicht untrennbar zu uns. Genauso wenig wie die Kleider untrennbar zu uns gehören. Das Bild vom Umkleiden zeigt, wie sehr wir vom Bösen umkleidet sein können und zeigt aber auch zugleich, dass wir ihm nicht passiv gegenüberstehen müssen, sondern es ablegen können. Schmutz ist alles, was wir durch unsere eigene Schuld im Leben begangen haben. Das Unsaubere beseitigen bedeutet, nach dem Bekennen der Schuld seine Lebensweise, seinen Lebensstil gründlich zu ändern. Vielleicht ist es für uns wichtig festzuhalten, Jakobus rechnet damit, dass alle möglichen Schlechtigkeiten in der Gemeinde vorkommen können. Er ist realistisch und hat kein idealisiertes Bild von Christen und ihren Gemeinden. Aber er ist nicht pessimistisch im Sinne, dass er davon ausgeht, das ist nur einmal so, da können wir nichts gegen tun und es hat keinen Zweck, da groß was ändern zu wollen. Jakobus rechnet damit, dass Menschen sündigen und auch Christen sündigen. Aber er geht dagegen an, indem er seine Finger eben auf die offene Wunde legt und Christen zum Sündenbekenntnis und damit zur Umkehr verhilft. Ich habe keine Ausrede zu sagen, ja, es ist so meine Art. Meine Kleidung kann ich ablegen, meinen Charakter kann ich auch ablegen. Aber oftmals ist es nötig, dass beim Ablegen von Kleidern jemand behilflich ist. Und so brauchen wir auch jemanden, der uns beim Ablegen unserer Sünden hilft. Und das ist der Geist Gottes. Aber dem müssen wir gehorsam sein und manchmal Stille halten. Die Beseitigung des Schmutzes geschieht durch Bekennen und dankbare Annahme der Reinigung, die Jesus bewirkt hat und die er bei der Fußwaschung auch veranschaulicht hat. Und mit Boshaftigkeit, Schlechtigkeit oder übles Wesen, wie gesagt, andere Übersetzung, da ist die Abweichung vom Willen Gottes gemeint. Allerdings nicht ihr schwache oder schlechte Leistung des Menschen, dass wir jetzt vielleicht nicht so viel Bibel lesen, wie wir könnten oder sonst irgendwas, sondern dass wir wirklich vom Weg abgehen und uns gar nicht mehr mit dem Wort Gottes befassen. Dass wir gar nicht mehr zum Gottesdienst kommen, weil uns nicht der Sinn danach steht. Wir sollten darüber nachdenken, dass Jakobus mit jeder Art von Schlechtigkeit der Gemeinde rechnet. Und wir sollten bedenken, eine reine Gemeinde hat es nie gegeben. Es gab immer Zwist, auch in der ersten. Deswegen mussten Diakone gewählt werden. Aber wenn wir etwas ablegen, dann sind wir auch bereit, etwas aufnehmen zu können. Haben wir Schmutz und Bosheit abgelegt, sind wir bereit, das Wort Gottes aufzunehmen, intensiver aufzunehmen. Denn nur sein Wort hat Kraft, unsere Seelen zu retten. Und deshalb hat auch das Wort die Kraft, uns zu neuen Menschen zu machen, zu einer neuen Schöpfung, wie wir in Vers 18 gelesen haben. Das Wort ist in uns eingepflanzt und wächst in uns und bringt neue Frucht. Der Gegensatz zum Ablegen des Schmutzes und der Bosheit ist in diesem Vers nicht die gute Tat, sondern zuerst einmal eine Haltung, die Sanftmut. Nehmt das eingepflanzte Wort in Sanftmut auf. Die Erde muss das Korn aufnehmen, damit es Frucht bringt. Kommen die Vögel und fressen es weg, dann kann es keine Frucht bringen. Jesus hat von sich gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Seine Sanftmut wurde deutlich in der Art und Weise, wie er sich gerade zu den verachteten und verlorenen Menschen herabbeugte. Wie er auf seine Herrlichkeit beim Vater verzichtete und sich selbst erniedrigte und Knechtgestalt annahm. Darin war er gehorsam, nahm also den Willen Gottes des Vaters für sich sanftmütig an und konnte aus dieser Haltung dem Vater gegenüber auch sanftmütig gegenüber den Menschen sein. Als er ans Kreuz geschlagen wurde, da hätte er allen Grund gehabt, zornig zu sein. Oder als sie gerufen haben, als er bei Pilatus stand und kreuzige ihn, da hätte er menschlich gesehen allen Grund gehabt, zornig zu sein, oder? Wie gesagt, menschlich gesehen. Er war aber nicht zornig, weil sein Zorn in diesem Fall nicht göttlich gewesen wäre. Wir sollten uns auch in Sanftmut demütig herabbeugen und Gottes Gabe und seinen Willen in seinem Wort als unseren Auftrag annehmen. Sanftmut ist nicht etwas Weichliches oder Unentschlossenes, Unentschiedenes. Sanftmut ist Zeichen von zäher Geduld und königlicher Freiheit, wie Gollwitzer schreibt. Sich in Sanftmut von Gott beschenken lassen, das ist gelebte Zufriedenheit. So schreibt nochmal O. Hansen. Das Wort in Sanftmut aufzunehmen, ist für Jakobus ein Ausdruck von Weisheit und Klugheit. In Weisheit wird das Wort aufgenommen, dass es mich von innen heraus verwandelt und zu Sanftmut führt. Und damit steht die Art und Weise, wie wir das Wort aufnehmen, im heilvollen Gegensatz zum schnellen Zorn, schnellen Reden und langsamem Hören. Richtiges Hören und Aufnehmen macht das Reden und die Beziehungen unter Menschen erst rein und heil. Das Wort, das wir aufnehmen sollen, ist ja bereits in uns gepflanzt. Es liegt wieder das Bild von der ausgesäten Saat zugrunde, die wächst und als Frucht heranreift. Das Wort ist in uns von außen hineingelegt worden und verwandelt uns von innen, dass wir Frucht bringen. Was immer im Leben eines Christen an Frucht sichtbar wird, ist die Frucht des Wortes. Das ist Jakobus wichtig. Und es geht ihm nicht nur um bloßen Aktivismus, tun statt reden, in dem der Mensch zum Zuge kommt, sondern darum, dass das Wort seine eigentliche Wirkung tut. Zunächst am Hörer, also an jedem persönlich. Aber Ziel des Wortes Gottes ist die Rettung eurer Seelen. Es ist einfach nicht nur geschrieben, sondern es hat einen Zweck. Und aus dem Hören oder Lesen des Wortes Gottes sollen Taten erwachsen. Davon hören wir aber in der nächsten Predigt mehr. Kommen wir zum Schluss. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das Sprichwort kennen wir sicherlich auch. Jakobus definiert das aber noch viel weiter. Er sagt, Reden ist okay, aber viel besser, also Gold ist Hören. Hören ist Gold. Und auf Gottes Wort hören ist geläutertes Gold, nochmals gereinigt. Jakobus ruft uns nicht zur Schweigsamkeit auf, denn wir sollen predigen, aber zum bedachten Reden, damit es nicht zum ungerechten menschlichen Zorn kommt. Und wenn du dann noch nicht bereit bist, allen Schmutz und allen Rest von Bosheit abzulegen, dann wird das Wort Gottes deine Seele retten. Welche Art von Zuhörer bist du? Wenn du Gottes Wort liest oder hörst, welche Situationen in deinem Leben fallen dir ein, in denen du auf den Herrn gehört hast und dementsprechend gehandelt hast? Mach dir mal diese Gedanken. Und mach dir auch mal die Gedanken, wenn du gehört hast und es nicht befolgt hast, was ist dann gefolgt? Mehr hören und überlegter reden bedeuten weniger Zorn. Den Schmutz dann noch ablegen und allen Rest der Bosheit, damit Gottes Gerechtigkeit durch dich wirken kann, damit deine und auch andere Seelen gerettet werden können. Das ist das Ziel. Lebe danach. Amen. Lasst uns nochmal gemeinsam beten. Wir dürfen aufstehen dazu. Großer allmächtiger Gott, wen es an Weisheit mangelt, der soll bei dir um Weisheit bitten und du gibst freudig und gerne. Schenk uns auch die Weisheit, wo wir zwar meinen zu hören, aber dennoch nicht gehorchen. Oder wo wir schnell zum Reden sind. Hilf uns, stell uns einen Wächter an den Mund, dass wir dann einen Augenblick inne werden, um auf dich zu hören und dann zu antworten. Damit das, was aus unserem Mund kommt, zum Segen sein kann, der von dir kommt. Denn das Gute, alle Guten kamen, alles Gute kommt von dir, Herr. Und dafür danken wir dir. Hilf uns, dein Wort in unserem Leben umzusetzen, dass wir auf dein Wort hören, im Gehorchen, dass wir schnell zum Hören sind, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und hilf uns auch, alle Bosheit, allen Schmutz abzulegen, der noch an uns haftet, damit wir dein Wort annehmen und es Frucht bringen kann. Dir die Ehre für alles, weil du es in uns bewirkst. Deine Liebe ist es, die uns in uns wachsen soll. Dir die Ehre für alles, Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen.